Sina Peschke.
Sie hören jetzt wieder MDR Sachsen, das Sachsenradio. Und zwar heute mit dienstags direkt zum Thema Alt werden wollen alle, alt sein will niemand. Älter werden ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Weil wir seit einer guten Stunde technische Probleme hatten, wird es heute eine verkürzte Sendung werden. Deswegen wird auch der Podcast nicht ganz so lang sein. Da bitten wir einfach bei Ihnen um Ihr Verständnis. Und fangen auch sofort an. Ich begrüße heute nochmal unsere Studiogäste ganz herzlich zum Thema. Dr. Aileen Omersbach, Allgemeinmedizinerin und TV-Ärztin beim WDR, heute Abend aus Köln zugeschaltet. Auch das funktioniert wieder. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Dr. Omersbach, Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben, Älter werden wir später. Und darüber reden wir später nochmal ausführlich. Dann einen wunderschönen guten Abend, Mike Lehnert von den Seniorenhelfern aus Pirna. Sie haben ein stark wachsendes Netz an Seniorenhelfern aufgebaut, vor allem in der Sächsischen Schweiz und in Dresden, und wollen das Ganze möglichst schnell noch auf ganz Sachsen ausdehnen. Bei Ihnen geht es nicht um die klassische Pflege, sondern eher um Dienstleistungen. Schönen guten Abend auch Ihnen.
Schönen guten Abend, hallo.
Und Tom Motzek, AWO-Kompetenzzentrum für den Übergang in den Ruhestand, was es nicht alles gibt. Schönen guten Abend, Herr Motzek. Wann sind denn Sie persönlich zum ersten Mal mit dem Thema Altwerden konfrontiert worden? Wer möchte denn anfangen?
Ich fange mal gerade an.
Ja, gut, Frau Dr. Omersbach, bitteschön.
Also ich bin das erste Mal als Jugendliche damit konfrontiert worden, als ich mir angeschaut habe, wie meine Mutter, die damals 42 Jahre alt war, gestöhnt hat und sich über Kniebeschwerden und Erschöpfung beklagt hat. Und ich mir dachte, mit 42 ist ganz schön alt, mal sehen, wie es sein wird, wenn ich so alt bin. Und als ich dann 42 Jahre alt war, war es nicht so. Also ich habe mich gut gefühlt, ich war allerdings auch ganz anders und habe auch Alter anders betrachtet. Also für mich war und ist nach wie vor 42 kein Alter, wo ich von alt spreche. Auf keinen Fall.
Genau, und Sie haben sie auch schon hinter sich, ne?
Richtig, ich werde in 2 Wochen 48.
Herr Lehnert, darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 52.
52, dann sind Sie genauso alt wie ich. Wann ist Ihnen zum ersten Mal Ihre Sterblichkeit bewusst geworden? Wann war das?
Oh, die Sterblichkeit wird einem wahrscheinlich sehr in unterschiedlichen Situationen bewusst. Aber wenn es um das Älterwerden geht, dann ist mir das bewusst geworden, wenn ich diesen körperlichen oder psychischen Druck nicht mehr so gerecht werde wie früher.
Gibt es einen konkreten Anlass?
Hatten Sie sagen wir mal, wenn es also körperlich geht, ich treibe noch Sport. Und wenn natürlich dann die Verletzungen beim Sport nicht mehr ganz so schnell heilen wie in jungen Jahren, dann merkt man, wird älter. Oder wenn man halt den Stress auf Arbeit nicht mehr ganz so verkraftet und verarbeitet, wie man das in jungen Jahren macht, dann merkt man schon, dass man älter wird und man muss zurücktreten und kürzer reden.
Herr Motzek, Sie sind der Jüngste heute Abend in der Runde mit 33 Jahren. Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, dass Sie sich eingestehen mussten, ja, auch ich werde alt?
Ja, also ich fühle mich auf alt, zum Beispiel, wenn ich mal länger krank bin oder eine Verletzung habe, dann fühlt man sich auch eingeschränkt.
Hatten krank. Sie das schon, ja?
Ja. Klar, ja. Sportverletzung oder einfach eine Erkältung, die länger dauert.
Da haben Sie sich gedacht, so muss das sein, wenn man alt ist, ja.
Ja, aber es geht alles langsamer.
Ab wann gilt man eigentlich objektiv als alt? Das fragen wir uns nicht nur selbst heute Abend, sondern das haben wir auch schon mal die jungen Leute gefragt.
Wenn man alt aussieht oder so Falten hat, sag ich jetzt mal.
Alt ist für mich irgendwie auch jemand, der so mit den neuen sozialen Netzwerken nichts anfangen kann, wie Instagram und Twitter und Snapchat und so.
Ab 30? Keine Ahnung, weil man dann schon so viel erlebt hat und wahrscheinlich schon die Hälfte seiner Ziele erreicht hat. Ab 60? Naja, weil es dann irgendwie halt so mit dem Berufsleben langsam zum Ende geht und man halt in Rente geht und dann so viel Zeit hat. Und dann sieht man halt auch eher irgendwie aus wie so eine süße Omi irgendwie.
Da kennt man vielleicht auch einen Kleidungsstil.
Ich fühle mich jetzt schon alt und ich bin 20, einfach weil die jungen Leute einen schon siezen.
Also von 20 bis 60 hatten wir jetzt alles dabei. Wenn es darum geht, ab wann ist man alt, zumindest aus der Sicht der jüngeren Leute, der jüngeren Generation. Die Frage geht jetzt nochmal in die Runde. Wann gilt man denn eigentlich objektiv als alt? Egal wie man sich subjektiv fühlt. Gibt es dafür Kriterien, Herr Motzek?
Ja, also in der Gerontologie nennt man das das dritte Lebensalter. Das beginnt, grob gesagt, ungefähr mit 60. Mhm. Und das geht mit 80. Bis 80 geht das. Und da ordnet man noch die Menschen ein, die sehr aktiv sind, die noch gesund sind, die noch Sachen unternehmen. Und ab 80 ungefähr beginnt dann das vierte Lebensalter. Das ist dann das Alter, wo langsam eine Pflegebedürftigkeit zum Beispiel einsetzt und man eingeschränkter in seinen Alltagsaktivitäten ist.
Also alt werden beginnt demnach ab 60, habe ich Sie richtig verstanden?
Das kann man ja nicht so einfach sagen, weil es natürlich noch wieder die subjektiven Faktoren hinzukommen. Mhm. Subjektiv empfindet das jeder anders. Es gibt einmal das kalendarische Alter, das ist das Alter natürlich, wie wir werden. Aber daneben gibt es zum Beispiel noch das biologische Alter oder das psychologische Alter. Und man kann zum Beispiel 80, kalendarisch 80 Jahre alt sein, aber zum Beispiel biologisch noch 60 Jahre sein oder psychologisch sogar noch 50 Jahre sein.
Geht also, das wirklich? Mit 80 sich so fühlen wie manche mit 60, ja?
Ja, das geht, genau.
Aus medizinischer Sicht, Frau Dr. Omersbach, wie sehen Sie das? Ab wann gilt man als alt?
Ich tue mich wahnsinnig schwer, in Schubladen zu stecken und nach Jahreszahlen oder Lebensalter einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Zustand vorherzusagen. Denn es ist schwer davon abhängig, wie die Lebenseinstellung ist, wie man sich selber gegenüber dem Alter betrachtet und dementsprechend dann auch verhält. Das heißt, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt, wie man, ob gibt's überhaupt einen Ruhestand, ob man wirklich in den Ruhestand reingeht oder ob man weitermacht und auch wo man lebt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Regionen in der Welt, da ist es so, da gibt es diese Zahlen überhaupt nicht. Da sind auch noch 80-Jährige, die immer noch weiter arbeiten und sich bewegen und Sport treiben. Ich habe justamente heute ein Foto gesehen eines Mannes, der knapp 100 Jahre alt war und auf dem Surfbrett drauf stand. Wie genial ist das denn? Also deswegen, ich tue mich schwer damit zu sagen, ab einem bestimmten Alter gilt man als alt. Oder man gehört in die dritte ins dritte Lebensbereich Alter rein oder so. Deswegen kann ich darauf gar keine Antwort geben. Älter werden wollen wir alle. Das ist super, aber alt wollen wir nicht sein und wir müssen auch nicht alt sein. Das heißt, wir haben das. Dazu stehe ich und das propagiere ich auch. Wir haben so viel in der Hand, um uns auch als älterer Mensch jung zu fühlen.
Dazu kommen wir später noch. Herr Lehnert, Sie haben als Seniorenhelfer ganz viel mit älteren Menschen zu tun. Wie sehen Sie das? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Also ich kann die Frage so gar nicht wirklich beantworten, ob objektiv oder subjektiv. Ich sehe nur bei unserer Arbeit, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen gibt in unterschiedlichen Lebenssituationen, die unterschiedlich gehandicapt sind. Alt werden ist wahrscheinlich eine Frage der Betrachtung von jedem Menschen, der jemand gegenübersteht, der etwas älter ist, der betrachtet ihn wahrscheinlich als älter oder weniger älter. Mhm. Aber ich glaube, das Ältersein hat ganz viel damit zu tun, wie die Leute oder wie die Menschen sich fühlen und wie sie ihr Leben noch bewerkstelligen können.
Herr Mozek vom AWO-Kompetenzzentrum für den Übergang in den Ruhestand. Sie sind Mitglied am Zentrum für Demografie und Diversität der TU Dresden. Sie haben auch konkrete Zahlen. Wo stehen wir denn gerade? Also wie hoch ist der Anteil von älteren oder alten Menschen an der Gesellschaft momentan?
Ja, also auf Sachsen bezogen kann man sagen, dass zurzeit etwa 31% der Einwohner in Sachsen über 65 Jahre alt sind. Und das wird bis 2030 noch weiter ansteigen. Da werden dann rund 1,2 Millionen Menschen in Sachsen über 65 Jahre alt sein. Also wir bewegen uns sozusagen auf eine größere Anzahl von älteren Menschen zu. Das Durchschnittsalter wird auch weiter ansteigen. Das wird 2030 ungefähr 47, 48 Jahre betragen. Das heißt, stellen sich natürlich Fragen auch da, wie bewerkstelligen wir die Pflege, wie bewerkstelligen wir die Rente, wie bewerkstelligen wir die Gesundheitsversorgung, vor allem im ländlichen Raum. Das sind natürlich auch alles Fragestellungen, wo wir als Gesellschaft Antworten finden müssen.
Sie sind ja, wie ich vorhin schon sagte, auch Experte für den Übergang in den Ruhestand bei der AWO. Wenn man dafür Experten braucht, dann heißt es ja, dass es nicht ganz einfach ist.
Ja, also man kann erstmal sagen, dass den meisten Menschen der Übergang in Ruhestand leicht fällt.
Ist das so, ja? Ich hätte gedacht, das ist andersrum, dass es den meisten Menschen vielleicht sogar schwer fällt.
Genau, die meisten Menschen sagen, ich bin gut in den Ruhestand gekommen, ich hatte da einen guten Weg gefunden für mich. Mhm. Es gibt allerdings 22% das war eine Befragung, die sagten halt, ja doch, der Ruhestand, das war schon eine Belastung für mich. Auf alle Fälle ist der Übergang in Ruhestand eine Situation, auf die man sich neu einstellen muss. Also man muss sich neu orientieren. Meistens hat man auch gemischte Gefühle. Einerseits ist das ein Abschiedsschmerz von Arbeit, aber man hat vielleicht auch Ängste vor der Zukunft. Andererseits freut man sich vielleicht auch auf die neue Zeit. Und dauert diese Umbruchszeit, die dauert einfach. Also viele Menschen sagen auch, dass sie ein Jahr oder länger brauchen, um für sich einfach eine neue Beschäftigung zu finden, eine neue Aufgabe zu finden, oder sogar einen neuen Lebenssinn. Weil man darf nicht vergessen, dass die Arbeit, die Berufstätigkeit für uns sehr wichtig ist. Also genau. Es gibt uns Wertschätzung, es gibt uns Tagesstruktur, auch die sozialen Kontakte.
Darf ich Ihnen gerade eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Gibt es da nach Ihrer Erfahrung irgendwelche geschlechterspezifischen Unterschiede? Es ist ja nach wie vor so, dass vornehmlich Männer quasi arbeiten und das Geld nach Hause bringen und sehr, sehr viele Frauen sich um die Erziehung der Kinder, um die Struktur, Familienstruktur etc. kümmern und eben durchaus auch nicht berufstätig sind. Haben Sie Erfahrungen damit, dass es geschlechterspezifische Unterschiede gibt?
Ja, auf alle Fälle. Man sagt schon, dass es den Männern schwerer fällt. Einmal, weil sie natürlich mehr an dieser Berufstätigkeit hängen und dadurch den Umbruch schwieriger ist. Und man muss auch sagen, dass Frauen natürlich schon Umbrüche geübt haben. Also zum Beispiel durch Kinderzeit, Elternzeit sind Frauen es gewöhnt, eher eine Auszeit zu haben. Und so fällt ihnen auch der Übergang in den Ruhestand dann etwas leichter.
Mhm. Okay. Um jetzt gerade mal nochmal darauf uns ein bisschen zu konzentrieren, um unbeschadet in den Ruhestand zu gehen und auch noch Spaß dabei zu haben, muss man ja erstmal irgendwie seinen Frieden damit gemacht haben. Und das ist jetzt meine Frage, wie kriegt man das am besten hin? Sie sagten gerade, es dauert mitunter bis zu einem Jahr, bis Menschen das realisiert haben und auch entspannt an diese herangehen. Frau Dr. Ohmersbach, welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Ärztin?
Wenn Menschen sich, ich nenne das immer Diamanten, sich auf die Diamanten, die sie im Leben gesammelt haben, also auf die Erfahrungen, die sie gemacht haben, auf die Hürden, die sie haben, erfolgreich nehmen können, konzentrieren können, das heißt fokussieren können, was gut gelaufen ist, dann haben sie so viel eingesammelt, dass sie nicht dem nachtrauern, was jetzt wegfällt und denken, der Sinn meiner Gegenwärtigkeit geht langsam verloren, sondern das sind dann fruchtbare Dinge, die sie im Blick haben und mit denen sie dann ihre weitere Zukunft gestalten. Also wenn die Einstellung sich entsprechend ändert, geht es ihnen besser.
Und diese Einstellung ändert sich von selbst?
Nein, man muss da ein bisschen was tun. Also es gibt einige wenige Menschen, die es intuitiv drauf haben, auf die guten Dinge zu schauen. Ist das nicht vorhanden, dann empfehle ich immer genau das, was ich gerade eben gesagt habe, zu gucken, was habe ich alles erreicht, was kann ich alles, was habe ich für gute Dinge geschafft und darüber in die Zukunft zu schauen. MDR Sachsen.
Mike Lehnert ist heute bei uns im Studio. Sie sind Seniorenhelfer in Sachsen. Das ist jetzt kein echter Pflegedienst, sondern ein Dienstleister für, wie es so schön heißt, niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Was bedeutet das?
Da möchte ich mal die Brücke schlagen zu den gesellschaftlichen Herausforderungen. Und da muss ich sagen, da hat der Gesetzgeber nun endlich seit 2015 reagiert, indem er das Pflegestärkungsgesetz eingeführt hat und dann natürlich einige Veränderungen stattgefunden haben. Und unter anderem auch, dass die Pflegedienste durch externe Dienstleister unterstützt werden können. Und da gibt es hier in Sachsen, anders wie in anderen Bundesländern, wird das über ein Pflegenetz dargestellt. Und da gibt es viele Dienstleister, wie unter anderem Nachbarschaftshelfer, die allerdings keine fachliche Ausbildung haben. Und Firmen, die sich auf die Betreuungs- und Entlastungsleistung konzentriert haben, die in der Regel landesrechtliche Zuerkenntnisse haben oder Anerkenntnis haben und mit den Pflegekassen abrechnen können. Und diese Betreuungs- und Entlastungsdienste versuchen, die älteren Menschen, die in Pflege geraten sind, eine würdevolle ja, ein würdevolles Leben in der Häuslichkeit zu ermöglichen, indem also niederschwellige Leistungen erbracht werden. Und niederschwellige Leistungen, das sind alles Leistungen, die mit Hauswirtschaft zu tun haben, wo wir den Leuten beim Einkaufen helfen, wo wir den seelischen Beistand geben.
Also sie putzen, machen im Garten. Und
genau, wo wir aber auch Demenzbetreuung machen, Alltagsbegleitung, wo wir die seelischen Nöte besprechen der Patienten. Also weil wir festgestellt haben, dass die Menschen im Grunde genommen neben dieser Entlastung des Putzens und der Hauswirtschaft ganz viel an Vereinsamung zu tun haben und logischerweise da sehr stark Unterstützung brauchen.
Ich möchte es mal so formulieren, Sie sind auch da, wo genau die Hilfe gebraucht wird.
Genau.
Können Sie sich dann auch ein Bild machen, zum Beispiel auch um den Zustand der Altenpflege in Sachsen? Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen?
Also aus meiner Sicht würde ich sagen, ist Sachsen ein Vorreiter in dem, was sie tun, dass sie also vom Prinzip her anders wie in anderen Bundesländern, dort wird es mit Pflegestützpunkten gemacht, hier über ein Pflegenetz macht, wo also ganz viele Dienste sich unabhängig präsentieren können und über eine offizielle Datenbank gesucht werden können. Und da gibt es eine Internetseite, die nennt sich www.pflegenetz.de oder Pflegenetz Sachsen. Und da können die Hilfsbedürftigen Hilfe suchen in allen Bereichen.
Mhm. Jetzt tritt doch seit heute dieser neue Pflege-TÜV in Kraft, was die Altenheime zum Beispiel anbelangt. Da gelten neue Kriterien bei der Prüfung der Pflegeheime. Wie beurteilen Sie diese neue Entwicklung?
Muss man abwarten, kann ich noch nicht so sagen, da wir in der ambulanten Betreuung tätig sind, also direkt vor Ort, also vor allen Dingen in der Ländlichkeit, auf den Bauernhöfen, in den Häusern, in den Wohnungen der Menschen, bin ich der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, ein Pflege-TÜV zu bewerten in den Pflegeheimen.
Wie sehen Sie das, Herr Motzek? Können Sie sich darüber eine Meinung bilden?
Ja, mit der stationären Pflege kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Da kann ich leider auch nichts dazu sagen.
Gut, Frau Dr. Omersbach, als Allgemeinmedizinerin haben Sie sicherlich besseren Kontakt als jede andere Fachärztin oder Facharzt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung auf dem Pflegemarkt, muss man ja fast sagen?
Also ich bin gerade ziemlich beeindruckt. Mit dem Pflegenetz und dem Einbinden von externen Diensten, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal und eigentlich lebe ich gar nicht hinterm Mond, also ich kriege das eigentlich schon ganz gut mit. Mhm. Das ist ein wahnsinnig guter Ansatz und ich glaube, da wird ganz viel noch in den anderen Bundesländern passieren. Den Pflege-TÜV ab heute, die Prüfung der Pflegeheime, dazu kann ich Ihnen leider auch nichts sagen.
Gut, wir hatten ja gerade schon über die Situation in Sachsen gesprochen, wie es ungefähr aussieht Ihrer Meinung nach und gestatten uns jetzt mal den Blick über den Tellerrand. Die Japaner zum Beispiel, ziemlich weit weg von uns, haben ein ebenfalls großes demografisches Problem, denn auch in Japan ist der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung besonders hoch, um nicht zu sagen noch höher als bei uns in Sachsen. Katrin Erdmann ist unsere Korrespondentin in Tokio. Katrin, Japan wird immer älter, man hört es immer wieder. Warum ist das so?
Naja, erstmal ernähren sich Japaner und Japanerinnen offenbar sehr gesund und die sind bis ins hohe Alter fit. Gerade sind auch neue Zahlen veröffentlicht worden. Fast 28% der Bevölkerung sind inzwischen im Rentenalter oder kann man auch sagen, 2,3 Millionen sind schon bereits über 90 und es gibt auch zahlreiche Hundertjährige. Ja, und während die einen länger leben, kommen keine neuen Kinder nach, denn Japan hat mit die geringste Geburtenrate der Welt.
Was hat das jetzt für Konsequenzen für die Entwicklung des Landes?
Also das hat natürlich oder bringt Probleme ganz verschiedener Art mit sich. Also es fehlt wie in Deutschland an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also das fängt zum Beispiel im Pflegesektor an. Das geht aber auch bis hin zu Lkw-Fahrern. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen, ganz im hohen Norden. Da kann man zum Beispiel Lebensmittel nicht von A nach B transportieren, weil man keine Lkw-Fahrer hat. Das geht auch hin bis zu Ingenieuren. Also es gibt einfach einen Fachkräftemangel. Und natürlich ohne Fachkräfte kann auch die Wirtschaft natürlich nicht vorankommen. Also das hat auch dann praktische Folgen. Also der Service-Sektor schrumpft zum Beispiel und der ist ja hier sehr ausgeprägt. Und natürlich, wenn man weniger Arbeitskräfte hat, dann hat man auch weniger Menschen, die in das Sozialsystem einzahlen. Das aber braucht eigentlich immer mehr Geld, weil immer mehr Menschen alt sind. Das hat auch ganz praktische Folgen. Also es gibt 8,5 Millionen Häuser, die leer stehen inzwischen in Japan. Ganze Dörfer veröden. Es gibt nicht mehr genug Kinder in den Schulen. Vielleicht kann man trotzdem auch sagen, manches hat ja für den einen oder anderen doch einen positiven Effekt. Dadurch, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, heißt es natürlich für alte Menschen auch, dass sie vielleicht dann eher eine Chance haben, auch nochmal wieder einen Job zu finden, weil eben Arbeitskräfte fehlen. Oder auch eben Frauen, die bisher, sage ich mal, noch nicht so am Arbeitsmarkt teilnehmen, wie es sicherlich möglich wäre.
Was tun denn die Japaner, um aus dieser ja doch Misere wieder rauszukommen?
Also es ist jetzt zumindest ein kompletter Umbau des sozialen Gesundheitssystems geplant, weil die Kosten eben explodieren. Es gibt eine Kommission, die sich gerade gebildet hat von der Regierung, auch mit Wirtschaftsvertretern. Die soll bis Ende des Jahres mal so Bestandsbericht zumindest vorlegen. Man setzt auch verstärkt auf Einwanderung. Man hat da im Frühjahr dieses Jahres die Bedingungen erleichtert. Es kommen auch viele, das wissen viele Menschen gar nicht so in Deutschland, aber nach Japan kommen tatsächlich sehr, sehr viele Migranten. Aber es gibt überhaupt keine Willkommenskultur. Also es fehlen Integrationsangebote. Sie sind auch nicht auf Dauer ausgerichtet. Da muss sich sicher Japan noch mal ein paar Gedanken machen. Und man setzt auch auf Roboter. Die sollen zum Beispiel in der Pflege zum Einsatz kommen. Die können natürlich nie den Menschen ersetzen, aber sie können die Arbeitskräfte, die vorhanden sind, unterstützen und so vielleicht ein bisschen helfen. Da gibt es auch wesentlich weniger Berührungsängste als hier bei uns in Deutschland.
Wie geht man denn im Allgemeinen in Japan mit älteren Menschen um? Auch hinsichtlich des Pflege- und Versorgungssystems.
Also es gibt auf jeden Fall Respekt vor dem Alter und auch oft die Erwartung immer noch der Eltern, dass die Kinder später die Pflege übernehmen. Das wandelt sich nur langsam. Also dass zum Beispiel die Kinder ganz nah bei den Eltern wohnen und die dann pflegen. Natürlich sind das meistens die Frauen. Derzeit ist etwa jeder fünfte Japaner, der älter als 65 Jahre ist, im Heim. Meistens wollen die natürlich alle zu Hause leben und auch dort sterben. Es gibt rund 13.000 Altenheime im Land und es gibt auch, wie in Deutschland, eine Pflegeversicherung, auch schon seit vielen Jahren. In die zahlt man ab dem 40. Lebensjahr so zwischen 10% und 30% des Gehalts ein. Und es bleibt auch so, bis man ins Heim kommt. Und wenn dann der Eigenanteil nicht ausreicht, jetzt von der Rente, dann werden auch, wie in Deutschland, die Angehörigen herangezogen.
Gibt es denn Vorteile gegenüber dem Pflegesystem in Deutschland und was können wir von den Japanern lernen, vielleicht sogar im Umgang mit alten Menschen?
Also ich denke, dass es einfach ein sehr respektvoller Umgang ist. Ob man davon was lernen kann, ist immer so ein bisschen die Frage, weil es ist ja so, auf der einen Seite gibt es natürlich die Erwartung der alten Menschen, dass die Jüngeren sie pflegen. Die ist, glaube ich, bei uns ein bisschen geringer und ich glaube, das nimmt auch den Druck einerseits bei uns jetzt in Deutschland von jungen Leuten. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass es eben weniger Berührungsängste auch mit Robotern gibt. Ich glaube, das ist vielleicht was Gutes, aber letztendlich muss man sagen, dass beide Länder tatsächlich doch vor denselben Herausforderungen stehen. Ne? Also sie müssen sich für die digitale Welt aufstellen mit einer immer älter werdenden Bevölkerung und sie müssen die Menschen zu lebenslangen Lernen motivieren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Deutschland da schon weitaus mehr begriffen hat und auch ein Stück weiter ist. Also Japan kommt da langsam hinterher. Die haben einfach nicht diese Willkommenskultur. Man hat immer gedacht, man genügt sich selbst und jetzt stellt man eben fest, oh, das reicht aber nicht. Wir müssen jetzt dringend was tun. Also sind eigentlich ein bisschen hinterher, muss ich sagen.
Und warten, bis die Geburtenrate steigt, ist ja keine mittelfristige Lösung. Das muss man ja auch sagen.
Naja, damit die Geburtenrate steigt, muss man natürlich als Regierung auch was tun. Es gab zwar den Regierungschef Abe, den gibt es immer noch, der hat dieses Womanomics aufgesetzt und gesagt, ja, wir wollen Frauen fördern etc. Aber das kommt tatsächlich nur langsam in Gang. Es ist so, dass zum 1. Oktober die Kindergärten kostenlos sein sollen, aber da fehlen natürlich auch Kräfte, die Kinder betreuen sollen. Also das ist alles noch nicht so aus einem Guss. Auch gesellschaftlich muss sich da viel tun, dass eine Frau, die schwanger ist, nicht gemobbt wird, damit sie den Job verlässt, sondern dass man sagt, Mensch, wir wollen aber, dass diese Frau wiederkommt, weil die ist qualifiziert. Da hakt es noch ganz schön gewaltig in der japanischen Gesellschaft und das sind Prozesse, die sich, glaube ich, nur langsam verändern.
Frau Erdmann, ich danke Ihnen vielmals für diese Informationen. Wir werden da gleich hier nochmal in aller Ausführlichkeit darüber diskutieren. Schöne Grüße nach Tokio, machen Sie es gut.
Das war Katrin Erdmann und die Frage gebe ich jetzt mal gleich weiter an Herrn Lehnert. Was halten Sie von Robotern als Lösung des Pflegekräfteproblems oder Unterstützung?
Im Grunde genommen ist das Thema Robotik ein sehr interessantes Thema. Und wir sollen uns von der alten Vorstellung loslassen, dass wir das alles über personell, über menschliche Ressourcen erfüllen müssen. Sehr interessant, was Frau Erdmann da gesagt hat. Es kann durchaus sein, dass die Willkommenskultur bei uns in Deutschland anders ist als wie in Japan. Wo wir allerdings hinterherhängen, ist die Robotik. Also das heißt, wir selber als Seniorenhelfer Sachsen haben ein Projekt in Arbeit, wo wir mit Robotik logischerweise die Klienten, Patienten unterstützen wollen. Ob es nun in der Haushaltsebene ist, wenn es um Saugroboter geht oder Fensterroboter geht, bis hin zur Demenzbetreuung, wo also Roboter die Demenzbetreuung übernehmen von Patienten. Das Problem in Deutschland ist es, dass es noch gar keine bundeseinheitliche Lösung gibt, um da irgendwelche Zahlungen gerecht werden zu lassen.
Die Allgemeinmedizinerin und TV-Ärztin beim WDR, Dr. Eileen Ommersbach, ist uns heute Abend aus Köln zugeschaltet. Frau Dr. Ommersbach, Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema, nämlich Älter werden wir später. Das heißt also, man kann das Älterwerden doch noch etwas verschieben. Über welchen Zeitraum reden wir?
Man kann gesund älter werden. Darauf kommt es mir vor allen Dingen an. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, über Pflegebedürftigkeit und welche Möglichkeiten man in der Pflege hat und wie man aus dieser Misere rauskommt. Mein Ansatz ist, überhaupt nicht in diese Pflegebedürftigkeit reinzukommen. Professor Kleine-Gunke hat das mal wunderbar formuliert, indem er sagte, mit 100 gesund in die Kiste. Das ist mein Ziel. Und das ist genau das, was ich antreiben möchte, wozu ich helfen möchte mit den Empfehlungen, die ich diesbezüglich ausspreche.
Wir können es ja jeden Tag eigentlich alle sehen. Im Vergleich noch zu unseren Großmüttern sind die heute Ü-60-Jährigen in den Jungbrunnen gefallen. Was ist dann in den vergangenen 40 Jahren passiert, dass die Menschen heute später altern?
Oh, da gibt's ganz, ganz viele Sachen. Also erstens mal, wir hier in Deutschland leben in einem granatenmäßig guten Land. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, uns gut zu ernähren, wenn wir es nur wollen. Also weg von schlechten Fetten, weg von Fastfood, hin zu Obst, zu Gemüse, zu frischen Waren. Wir haben die Möglichkeit, wir sind in guten Arbeitsbedingungen während der Arbeitszeit. Wir können zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und so vieles mehr. Also unser Lebensstandard hierzulande ist richtig gut. Das ist schon mal ein Aspekt. Dann habe ich jetzt die Frage vergessen. Was war nochmal die Frage?
Die Frage war, was ist in den vergangenen 40 Jahren passiert, dass genau. Die Menschen heute später altern?
Genau. Und wir werden ja tatsächlich auch älter. Das heißt, wir gewinnen auch eine neue Einstellung, nicht eine neue, eine verbesserte Einstellung zu uns, zu unserem Körper, zu unserer Lebensqualität. Das heißt, wir erfahren durch die Medien und hey, auch wir Älteren, ne, also sind wir ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter, haben Kontakt zu sozialen Medien und informieren uns auch darüber, bleiben am Puls der Zeit und entwickeln uns weiter. Schlimm ist es, wenn man an der Vergangenheit festhält. Alt ist man dann, sagte mal ein weiser Mann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft.
Oh ja, das ist ein schöner Satz, ja.
Ne? Ja. Genau. Und wenn man sich der Gegenwärtigkeit bewusst wird und sich informiert und mitmacht, sich bewegt, mal ernsthaft, dann kann einem kaum mehr was aufhalten. Denn die Krankheiten, die entstehen, die uns limitieren, die uns gegebenenfalls dann auch in die Pflegebedürftigkeit reinbringen. Klar, manche Krankheiten entstehen, da kann man wirklich nichts gegen tun. Aber bei vielen Erkrankungen, die uns in die Pflegebedürftigkeit reinbringen,
zum Beispiel
können wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Das ist das beste Beispiel dafür. Mit Bewegung, mit fettärmerer oder besserer Fettversorgung, mit ressourcenorientiertem Leben. Das heißt, nicht nur die ganze Zeit im Arbeitsleben im Stress ausgesetzt sein, sondern auch sich der Ruhephasen bedienen. Eine schöne Balance, wie es junge Menschen gerade super gut drauf haben, die Work-Life-Balance aufrechterhalten. Das sind alles so Aspekte, die uns helfen, lange gesund zu bleiben und nicht pflegebedürftig zu werden.
Es hören jetzt bestimmt ganz viele Menschen zu, die vielleicht noch an ganz konkreten Tipps interessiert sind. Mhm. Welcher Sport, welche Ernährung hält jung? Wann müssen wir damit anfangen und wann ist es zu spät?
Oh, man kann nicht früh genug anfangen und es ist nie zu spät. Daran glaube ich ganz fest. Also das Erste, an allererster Stelle steht die mentale Einstellung. Das heißt, dass man das überhaupt erstmal möchte. Dann, wenn man schon ins Rentenalter eingestiegen ist, dann fallen ja sehr viele Sachen weg und manchmal begeht man tatsächlich den Fehler, dass man in den Tag hineinlebt. Nee, so nicht. Das heißt, mit Plan in den Tag reingehen, dann neue Routinen annehmen, sich an neuen Dingen interessieren, die Umgebung gestalten, sich
sich neuen Herausforderungen stellen. Das ist schon mal einmal auf der mentalen Seite. Bewegung, jede Form der Bewegung ist eine gute Bewegung. Das heißt, wenn wir direkt in Richtung Sport gehen, dann empfehle ich, fangen Sie an mit 10 Minuten am Tag. Nur 10 Minuten, entweder einen strammen Spaziergang machen oder einfache Muskelübungen im Wohnzimmer machen. Und je mehr man kann...
Aber ist das nicht schon die erste Illusion, das alleine zu machen? Sondern ist es nicht sinnvoller zu sagen, gehen Sie lieber gleich in eine Gruppe, wo Sie da mitgezogen werden?
Ich glaube, auch, das Frau Peschke, super, super. Also das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Denn das Alleinsein ist etwas, dieses Vereinsamen ist etwas, was traurig macht, was depressive Erkrankungen fördern kann und was sogar nachgewiesenermaßen demenzielle Erkrankungen fördern oder begünstigen kann. Deswegen haben wir dann, wenn man in eine Gruppe reingeht, gleich mehrere Faktoren zusammen. Das heißt, das Soziale, das Gemeinsame mit gemeinsamen Zielen und Freude vor allen Dingen ist großartig. Ja, damit kann man unheimlich viel Lebensqualität gewinnen, richtig.
Und wenn wir nochmal zu den Beispielen kommen, Sie sagen also ein strammes Laufen, wenn jetzt zum Beispiel jemand 60 Jahre alt geworden ist und ohne Sport über die Runden gekommen ist. Es gibt ja Menschen, und jetzt fange ich an. Was macht man da am besten? Geht man zum Yoga oder fängt man langfristig an zu joggen? Was würden Sie da empfehlen, um es wirklich nachhaltig zu machen?
Andersrum formuliert, kein Sport machen, der Stress verursacht. Wenn es jetzt anfängt, ich gehe jetzt zum Yoga, aber Yoga ist eigentlich gar nicht meins, ich habe nur gehört, dass das sehr, sehr gut ist, dann bringt das nichts. Wenn ich Spaß an Handball habe, ich habe mein Leben lang keinen Handball gespielt, aber ich wollte schon immer, dann rein in den Verein und langsam anfangen.
Aber also, schwitzen muss man schon?
Man wird schwitzen. Also wenn man bis dato nichts gemacht hat, wird man definitiv schwitzen. Mir geht's darum, dass man Bewegung mit Freude kombiniert. Und das noch in Gesellschaft, besser geht's gar nicht.
Herr Mozek, wie alt werden denn Frauen und Männer gerade so im Schnitt? Und wohin bewegen wir uns in den nächsten 20 Jahren?
Genaue Zahlen habe ich nicht, aber ich glaube, die Lebenserwartung ist zurzeit so bei 81, 83 wahrscheinlich die Drehe. Und das wird, glaube ich, weiter ansteigen natürlich. Und zum Thema Altwerden spricht Frau Ummesbach auch sehr wichtige Dinge an. Also sie hat auch die mentale Einstellung angesprochen, also diese positive Grundeinstellung. Und dies, glaube ich, ganz wichtig, dieses Bewusstsein, dass man selbst mit Einschränkungen im hohen Alter durch eine Ernährungsumstellung oder durch Bewegung immer noch Sachen verbessern kann. Also auch wenn man schon krank ist, eingeschränkt ist, sind immer noch Verbesserungen zu einem gewissen Grad möglich. Das Altern hat natürlich auch Gewinne, das ist auch das geistige Wachstum oder das ist auch die Reife, die Erfahrung. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass das Alter auf alle Fälle auch Verluste hat. Und ganz ohne Erkrankung, Pflegebedürftigkeit geht es für die meisten halt auch nicht aus. Also
ich möchte nochmal deshalb Joachim Fuchsberger zitieren. Da war ich damals so interessiert an diesem Buch und auch an dem Titel, der geschrieben hat, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Was hat er damit gemeint, Frau Dr. Ummesbach?
Ja, dass man sich Veränderungen stellt. Ja, es gibt zwei Sachen. Man kann sich zurücklehnen, kann sagen, Mensch, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, getan, Kinder großgezogen und jetzt ist endlich Zeit für mich. Ich setze mich auf die Couch und schaue jetzt Fernsehen. Geht gar nicht. Das auf jeden Fall nicht. Aber dass man sieht, es verändert sich etwas. Ich kann vielleicht nicht mehr so ganz die körperliche Leistungsfähigkeit bringen wie zuvor, aber dafür trainiere ich jetzt dafür. Ne, dafür mache ich jetzt mehr. Oder ich habe mich bisher nicht so sehr auf das Essen fokussiert. Jetzt gucke ich, dass ich jeden Tag frisch einkaufen gehe, wenn es auch nur geringe Mengen sind, und frisch Sachen zubereite und einige Ernährungsempfehlungen in Angriff nehme. Also sich der Veränderung zu stellen und mitzumachen.
Wie Herr Mozek gerade sagte, wir werden schon alle momentan im Vergleich zu früher sehr alt. Und das birgt ja noch eine ganz andere Herausforderung, nämlich die Alterskrankheiten in den Griff zu bekommen, die, das sagt man jetzt so ganz lapidar, aber die Menschen früher gar nicht erlebt haben, weil sie so alt nicht geworden sind. Wie groß ist denn das Problem Ihrer Meinung nach?
Naja, gerade dadurch, dass wir eine hochentwickelte Zivilisationsgesellschaft sind und wir uns des Komforts gerne bedienen, entstehen diese Zivilisationskrankheiten. Das metabolische Syndrom, Fettleibigkeit und hoher Blutdruck und Durchblutungsstörungen und so weiter und so fort. Aber genau dagegen arbeite ich ja. Also das heißt, dass ich sehr, sehr
sehr, sehr viel Wert auf Prophylaxe lege, auf Vorsorge lege, auf vorbeugende Verhaltensweisen lege, damit es gar nicht zu diesen Alterskrankheiten kommt. Übrigens, an der Stelle fällt mir gerade ein, Sie hatten nach dem Alter gefragt gehabt.
Ja.
Nach dem Max-Planck-Institut gegenwärtig liegt die Lebenserwartung bei Frauen statistisch betrachtet bei 83 Jahren und bei Männern bei 78 Jahren, wollte ich gerade nochmal
dazu. Weil die mehr auf gute Ratschläge hören oder warum ist das so?
Ja. Das höre ich jetzt gerade sehr gerne, ja.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, Herr Lehnert, in Ihrem Tagesgeschäft im Umgang mit älteren und zum Teil auch sehr alten Menschen zwischen Männern und Frauen? Gibt es da Unterschiede?
Sehr große Unterschiede, aber im Wesentlichen sind alle gleich an dem Punkt, wenn sie in eine Pflegebedürftigkeit kommen, und in dem Sektor bewegen wir uns ja hauptsächlich, dann vereinsamen die Menschen sehr schnell.
Ich meine jetzt auch, was Ratschläge anbelangt.
Dann vereinsamen die Menschen sehr schnell. Und da ist das Problem, dass sie Hilfe brauchen, um zum Beispiel diese Bewegungen, diese Betrachtungsweise zu ändern. Und da sind unsere Seniorenhelfer eben da, um diese Menschen eben auf andere Gedanken zu bringen, damit sie ihre Sichtweisen verändern können. Und sieht man in relativ kurzer Zeit, dass wenn die Betreuung von unseren Pflege, von unseren Seniorenhelfern stattgefunden haben, dass sich die Einstellung, das seelische Befinden der Leute ganz schnell ändert, weil sie dann mal rauskommen, weil ihre Bewegungsfähigkeit gefördert wird etc. pp. Also das heißt, wir müssen in unserem Bereich die Menschen an die Hand nehmen, weil sie es oft alleine nicht mehr können.
Frau Peschke, Sie haben ja gerade eben gefragt, wie früh sollte man anfangen?
Ja.
Zum Beispiel jetzt. Also ich bin jetzt fast 48 Jahre alt, wie gesagt.
Ja.
Alle Gleichaltrigen, alle, die jünger sind, wenn sie sich das zu Herzen nehmen, dass man jetzt schon anfängt, in die Zukunft zu schauen, sein Heute, sein Morgen zu gestalten, dann wird es nachher gar nicht so schwer.
Ich glaube, der 40. Geburtstag ist für viele so ein Punkt, wo man das erste Mal drüber nachdenkt. Und mit 50 sollte man spätestens anfangen, denke ich mir. Das ist so ein, glaube ich, ein guter Rat.
Ja.
In den kommenden 10 bis 15 Jahren werden Deutschlands geburtenstärkste Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, geboren zwischen 1955 und 1965 in Rente gehen. Das bedeutet, dass etwa ein Drittel aller berufstätigen Menschen aus dem aktiven Berufsalltag ausscheidet. Da stellt sich nicht nur unsere Sozialsysteme vor eine große Herausforderung, sondern auch wichtige Fragen an unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, wie geht sie mit älteren Menschen um? Ein großes Problem dabei ist das Thema Altersdiskriminierung. Schönen guten Abend, Frau Schweizer vom Büro gegen Altersdiskriminierung in Köln.
Ja, schönen guten Abend, Frau Peschke.
Frau Schweizer, wann geht für Sie Altwerden los? Rein subjektiv.
Rein subjektiv geht es los in dem Moment, in dem ich mich wundere darüber, dass ich über ein Ereignis oder ein Erlebnis sage, das war vor 20 Jahren.
Stimmt, das geht mir auch schon so, wo man das Gefühl hat, das sind die Geschichten, die uns früher unsere Großeltern vom Krieg erzählt haben und festgestellt haben, Gott, das ist schon 30 Jahre her, mein Kind.
Ja, genau, so würde ich das auch sagen.
Und ganz objektiv?
Ganz objektiv, ja. Also die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, es geht mit 65 los. Unsere Rentenversicherung sagt jetzt, das geht mit 67 los. Also das Rentenalter, das ist irgendwo so ein Einschnitt, so ein Damoklesschwert, das fällt. Und ab dann ist man kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr, so ungefähr.
Und nun haben Sie sich mit einem Phänomen beschäftigt, schon seit vielen Jahren, nämlich die Altersdiskriminierung. Was verstehen Sie unter Altersdiskriminierung?
Also Altersdiskriminierung, das bedeutet eigentlich, dass jemand wegen seines Lebensalters, für das ja niemand etwas kann, anders behandelt wird als Menschen in einem anderen Alter. Im Gesetz gibt es einen Unterschied zwischen direkter und indirekter Altersdiskriminierung. Und da ist es so, dass die indirekte Altersdiskriminierung, das ist das, was ich nicht so merke, weil es mir keiner sagt. Also wenn zum Beispiel eine Reiserücktrittsversicherung bei manchen Unternehmen für 65-jährige Leute 87 Euro kostet, aber sobald sie den 66. Geburtstag gefeiert haben, plötzlich 143 Euro. Also das ist eine Steigerung von 65%. Dann sagt mir die Versicherung nicht, du hattest jetzt Geburtstag, aber wir erhöhen jetzt mal deshalb den Beitrag, sondern dann kriege ich das einfach so in der Rechnung mitgeteilt. Und ganz besonders schlimm sind die Altersdiskriminierungen bei den Kfz-Versicherungen. Weil da ist es so, dass ich zum Beispiel, je nach Gesellschaft natürlich wieder, ohne dass ich einen Schaden verursacht habe, kann es sein, dass zum Beispiel 66-Jährige 50 Euro mehr bezahlen als 65-Jährige. Bei den gleichen Bedingungen, also dasselbe Auto, derselbe Schadensfreiheitsrabatt, dieselbe Garage und so weiter. Aber wie gesagt, ohne dass sie einen Schaden verursacht haben. Dann könnte man noch sagen, die Banken. Die Banken, die verlangen für das Abheben von Bargeld am Schalter inzwischen Gebühren. Aber wen trifft das? Das trifft natürlich die Älteren, die kein Online-Banking machen oder die mit dem Geldautomaten nicht zurechtkommen. Also das sind so die indirekten Altersdiskriminierungen. Und dann gibt es ja noch die direkten Altersdiskriminierungen.
Und welche wären das?
Das sind so diese Giftpfeile, die ältere Menschen fast täglich treffen. Und zwar, manchmal sind das nur Sätze. Zum Beispiel, für dein Alter siehst du ja noch gut aus oder in deinem Alter machst du noch die ganze Gartenarbeit oder, was ich ziemlich unverschämt finde, der Sohn sagt zu seiner Mutter, du bist 75, warum brauchst du noch einen neuen Eisschrank? Also das sind so diese kleinen persönlichen Giftpfeile. Dann gibt es aber auch die, die im Warenbereich auf einen einprasseln. Zum Beispiel gibt es keine preiswerten Handytarife für ältere Leute, die gibt es nur für die jungen Leute. Oder ein schönes Beispiel ist auch Hotels. Ein Mann hat es erzählt von einem Hotel im Allgäu. Da werden Gutscheine vergeben für treue Gäste und der Gutschein ist 40 Euro wert. Als der treue Gast keinen Gutschein bekommen hat, hat er nachgefragt und dann wurde ihm gesagt, ja, es bekommen nur die Gäste einen Gutschein, die noch keine 80 sind. Aber der Mann war schon 81. Aber der war darüber so erbost, dass er mit der Geschäftsführerin des Hotels gesprochen hat. Und siehe da, er hat den Gutschein bekommen.
Das heißt also, man muss sich auch wehren.
Ja, natürlich, man muss sich wehren. Aber manchmal kann man sich nicht wehren. Zum Beispiel bei diesen indirekten Altersdiskriminierungen. Wie wollen Sie sich gegen die Kfz-Versicherung wehren? Geht kaum. Ne? Wer klagt schon gegen eine Kfz-Versicherung?
Aber man kann doch gegen Diskriminierung jeder Art vorgehen mittlerweile.
Nein, das kann man nicht. Das allgemeine Antidiskriminierungsgesetz, das erstreckt sich nur auf den Bereich des Arbeitslebens. Das heißt nur, das ist schon sehr, sehr viel. Ne? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, gerade 1990 in der DDR, da wurden zuerst alle 280.000 Altersrentner aus ihrem Arbeitsplatz rausgekickt. Und dann wurden bis 1992 noch dazu 800.000 Arbeitnehmer zwischen 55 und 59 freigesetzt. Damals gab es das Gesetz noch nicht. Also von daher ist das natürlich ganz gut, dass jetzt Diskriminierung im Arbeitsleben verboten ist. Aber ansonsten ist das Gesetz nur noch zuständig für das Verbot von Massengeschäften. Ja, und Massengeschäfte, also das sind solche, wo viele Leute ohne Ansehen der Person irgendwas tun. Also zum Beispiel, wenn sie zum Bäcker gehen und wollen sich ein Brötchen kaufen und dann sagt der Bäcker, das kriegst du nicht, du bist zu alt. Dann ist das ein Massengeschäft und dann können sie den verklagen. Wenn aber zum Beispiel eine Seniorenresidenz zu ihnen sagt, obwohl sie noch ganz vital und fit sind, sie sind über 85 oder sie sind über 90, wir nehmen sie nicht mehr auf. Und ich meine, Seniorenresidenz ist ja keine staatliche, sondern eine private Einrichtung. Was wollen sie denn da machen? Oder ein anderes gutes Beispiel ist auch zum Beispiel eine Frau in Hagen, die hatte da in einer Nebenstraße einen richtig gut laufenden Modeladen, wo sie auch viele Sachen selber angefertigt hat. Und dann wollte sie in ein Einkaufscenter umziehen. Und dann hat man ihr gesagt, ja wunderbar, wir haben sowieso viel Leerstand, das können wir gerne machen. Dann hat man sie wochenlang hingehalten und dann hat man ihr gesagt, die Geschäftsführung sei der Meinung, dass man mit über 70 zu alt sei, um ein Ladenlokal anzumieten. Also ich meine, da bleibt einem die Spucke weg.
Jetzt haben Sie ja den Verein Büro gegen Altersdiskriminierung vor 20 Jahren gegründet. Was war denn Ihre Motivation?
Es gab zwei. Also das eine war, wir haben immer viel im Ausland gearbeitet und haben festgestellt, unabhängig voneinander, wir waren so ein Klüppchen von frei arbeitenden Leuten, dass wir immer, wenn wir zurückkamen in die Bundesrepublik, da herrschte so eine unterschwellige, altenfeindliche Stimmung, die es so in den angelsächsischen Ländern überhaupt nicht gab. Und dann waren wir alle so zwischen 40 und 50 und wir hatten keine Chance, eine Festanstellung zu bekommen. Und damals waren ja die Kassen, die Staatskassen auch schon leer. Und dann haben wir uns gesagt, ja, wir müssen jetzt vielleicht mal uns um unsere eigene Zukunft kümmern. Und dieses Thema Altersdiskriminierung, was in anderen Ländern ja schon völlig auf der Agenda gestanden hat, bei uns aber die Leute noch nicht mal das Wort aussprechen konnten, das war so ein Zungenbrecher. Und dann haben wir den Verein gegründet und dann haben wir 2001 haben wir den ersten bundesweiten Beschwerdetag zum Thema Altersdiskriminierung gemacht, weil wir einfach belegen wollten, dass das, was wir so in unserem privaten Umfeld oder in dem von unseren Eltern erfuhren, dass das nicht unsere Fantasie entsprungen ist, sondern dass das wirklich ein Fakt war.
Was haben Sie denn bisher erreicht?
Wir haben bisher erreicht, dass sich das Bewusstsein für Altersdiskriminierung sehr verbessert hat. Also die Leute reagieren darauf jetzt, sie können das Wort aussprechen, sie sind verzweifelt darüber, dass man so wenig dagegen tun kann, aber sie haben einfach das Bewusstsein, dass sie, obwohl eben wie gesagt schon, dass keiner für sein Alter etwas kann und ich kann, Alter ist auch keine Ware, ich kann das nicht verkaufen und damit ich jünger bin oder so, aber dass da einfach sich mehr tun muss, aber es tut sich leider nicht mehr. Das Gesetz wird einfach nicht erweitert um die wichtigen Bereiche Waren und Dienstleistungen.
Jetzt kommen ja aber die Babyboomer zum Beispiel langsam ins Rentenalter und das sind viele. Macht das die Sache am Ende nicht tendenziell leichter oder ist es ein Trugschluss?
Das könnte sein, wenn die Babyboomer ein Bewusstsein dafür entwickeln, dann wäre es natürlich eine wunderbare Sache und wir hätten 20 Jahre eine gute Vorarbeit gemacht. Das ist aber eben die Frage. Es kommt auch immer darauf an, inwieweit die Leute bereit sind, sich in irgendeiner Form zu engagieren.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, was die Altersdiskriminierung anbelangt, zwischen Männern und Frauen?
Ja, auf jeden Fall. Also vor 20 Jahren, als wir diesen Beschwerdetag gemacht haben, da waren 500 Beschwerden von Männern und 1000 Beschwerden von Frauen. Und die Frauen, die haben sich eigentlich immer so über die, ich sag mal so typisch weiblichen Diskriminierungen beschwert. Also über den öffentlichen Raum, über den Bereich der Pflege, über den Bereich des Wohnens, über das schlechte Ansehen, das Ältere in der Werbung oder im Fernsehen oder in den Medien überhaupt haben. Und die Männer, die haben sich mehr beschwert über so, ja, so eigentlich typisch männliche, so klassisch männliche Vorkommnisse, zum Beispiel eben Altersdiskriminierung durch Banken, Altersdiskriminierung durch die veränderten Rentenniveaus, Altersdiskriminierung durch den Bereich Arbeit. Also da gibt es schon einen riesen Unterschied. Dieser Unterschied hat sich aber jetzt verändert, weil die, sagen wir mal, diese Altersdiskriminierung im persönlichen Bereich, die sind ganz stark zurückgegangen und sind ersetzt worden durch Beschwerden über Altersdiskriminierung im staatlichen Bereich. Das ist einfach sowas, da sind die Männer diejenigen, die sich beschweren und die Frauen, habe ich so das Gefühl, die sind einfach ja der Resignation verfallen. Ne?
Was meinen Sie nochmal mit Altersdiskriminierung im staatlichen Bereich?
Also Absenkung des Rentenniveaus. Anhöhung des Renteneintrittsalters, dann die Beschwerden über die Krankenkassen und Ärzte, auch staatlicher Bereich. Der öffentliche Raum, wo der öffentliche Nahverkehr nicht funktioniert, wo Sitzgelegenheiten oder Toiletten fehlen, wo Handläufe fehlen, sowas. Überhaupt diese Verunglimpfung der älteren Generation als Rentnerberg. Oder die Streichung des Sterbegelds, die Zuzahlung zu Medikamenten oder der so lange schon bestehende Personalmangel in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern. Oder jetzt aktuell das Schließen der kleinen Krankenhäuser vor Ort. Das sind alles Dinge, die ältere Menschen sehr viel intensiver treffen als, sagen wir jetzt, das Mittelalter. Die dafür, damit viel flexibler umgehen können.
Gut, Frau Schweizer, ich danke Ihnen erstmal für diese Information. Wir werden ja gleich nochmal im Anschluss darüber diskutieren. Und viele Grüße nach Köln.
Bis dann.
Ciao. Dankeschön, ciao. MDR Sachsen, das Sachsenradio. Herr Morzek, wie erleben Sie denn Altersdiskriminierung in Ihrem Tagesgeschäft?
Ja, bei dem AWO-Kompetenzzentrum für den Übergang im Ruhestand führen wir Workshops durch und da höre ich oft auch heraus aus den Wortmeldungen, dass es Diskriminierung am Arbeitsplatz gibt für Ältere. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem. Also Älteren werden oftmals fehlende Kompetenzen unterstellt oder dass sie langsam arbeiten. Und das stimmt natürlich so nicht. Das wird dabei oft übersehen, dass ältere Menschen viel Erfahrung haben und vielleicht auch ganz andere Fähigkeiten in den Berufsalltag einbringen können. Und da sind wir als Gesellschaft, aber auch die Arbeitgeber halt aufgefordert, da zukünftig die Älteren mehr einzubeziehen und weniger zu diskriminieren. Weil letztendlich stehen wir auch vor einem Fachkräfteproblem. Und es ist auch im Interesse der Unternehmen, dass die Mitarbeiter, auch wenn sie älter sind, gut eingebunden werden und nicht diskriminiert werden.
Was glauben Sie, woher kommt denn das? Also es ist doch nur logisch, jemandem zuzuhören, jemanden zu respektieren, der ganz viel Lebenserfahrung hat. Warum tun wir uns so schwer damit?
Also ich denke, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir also von einer Familiengesellschaft zu einer individualistischen Gesellschaft gekommen sind und dass da wahrscheinlich die Ursache oder die Wurzeln all des Übels eigentlich liegen. Grundsätzlich verbinde ich Altersdiskriminierung mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Also ich finde es unheimlich traurig, dass die älteren Menschen, die eigentlich das Fundament dafür erschaffen haben, wovon wir heute leben oder auf dem wir heute leben, dass die so wenig wertgeschätzt, so wenig Dankbarkeit entgegengebracht werden, dass vom Prinzip her diese ältere Generation eben halt geschätzt wird. Und da ist es halt so, dass ich das in der gehetzten Gesellschaft sehe, dass also die
das Tempo so
dass also die jungen Menschen hat. Oder überhaupt, egal ob es junge oder im mittleren Alter sind, dass sie keine Zeit mehr haben, sich das anzuschauen, wenn die älteren Menschen eben länger brauchen, irgendwie den Einkaufswagen so zu nehmen oder an der Kasse zu stehen.
Man merkt es ja manchmal beim Autofahren, wissen Sie, wenn da ein älterer Mensch da sitzt.
Genau. Und selbst unsere Betreuer merken das, selbst wenn wir zu Ärzten gehen, wenn der Patient oder der Klient, politisch korrekt, und muss man sich immer sehr zurückhalten, was dann nur was politisch korrekt ist. Wenn der Patient zum Arzt geht, dann ist oft der Anschein, dass er einfach dort sitzen kann, weil er hat ja seine Zeit. Wenn dann irgendein anderer Patient kommt, der privat versichert ist oder jung ist, der keine Zeit hat, da wird ihm mal schnell drangenommen, reingeschoben, wie auch immer. Und da, das sind so diese kleinen Dinge des Alltages. Und da haben unsere Betreuungskräfte, wirkt das auch schon, wenn natürlich unsere Betreuungskräfte mit dem Patienten die Arztbegleitung durchführen, dass ihm das auch alles schneller geht. Und das schätzt natürlich der Klient dann auch entsprechend.
An dieser Stelle muss ich natürlich jetzt sowohl die jüngeren Menschen als auch meine ärztlichen Kollegen mal ein bisschen in Schutz nehmen. meine Erfahrung mit jüngeren Menschen im Verhalten gegenüber den älteren Menschen ist gar nicht so, dass sie weniger wertgeschätzt werden oder weniger respektiert werden. Natürlich gibt es zwischendurch immer solche Verhaltensweisen, die mitunter mit Sicherheit aufgrund unserer Leistungsgesellschaft auftreten. Aber ich kann nach meiner Erfahrung auf gar keinen Fall sagen, dass das Verhältnis immer so ist, dass ältere Leute diskriminiert werden. Am Rande erwähnt bin ich heute auch diskriminiert worden, habe ich gerade erfahren.
Wann?
Heute Morgen hat ein junger Mann zu mir gesagt, ein Patient, für ihr Alter sehen sie aber noch richtig gut aus. Ne? Ja. Also das war dann...
Dann hätte ich gleich wieder weggeschickt.
Ja, und ich sage das jetzt gerade auch gar nicht umsonst, weil eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir, wenn wir sie noch nicht haben, unbedingt lernen müssen, ist, das hat, glaube ich, haben Sie, Herr Lehnert, das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Gelassenheit. Ja, dass wir Dingen auch, wenn wir älter werden, mit mehr Gelassenheit begegnen. Dass wir auch mal ein bisschen Humor mit reinbringen. Damit das, was passiert, es passieren teilweise manchmal etwas schlimmere Dinge, dann können wir uns dagegen wehren, etwas dagegen sagen. Aber wir müssen uns nicht unbedingt alles zu Herzen nehmen und daraus große Diskussionspunkte machen.
Gut, aber was Frau Schweizer vorhin angesprochen hat, das kommt ja nicht von ungefähr, das sind ja Fakten, diese diskriminierenden Dinge, die im Alltag. Warum ist das denn überhaupt gesellschaftsfähig? Warum regt sich denn die Gesellschaft nicht darüber auf, dass das so ist?
Übrigens, das mit den Ärzten stimmt ja auch nicht, ne? Dass ältere Menschen einfach sitzen gelassen werden. Ne?
Naja, gut, ich meine, Ausnahmen bestätigen vielleicht die Regel. Also
soll jetzt kein persönlicher Angriff auf Ihre Ärzte sein.
Also ich stehe dem gelassen gegenüber. Ja. Ich habe das nicht persönlich genommen.
Warum ist es aber Ihrer Meinung nach gesellschaftsfähig? Weil es regt sich ja keiner großartig drüber auf.
Ich halte das gar nicht für gesellschaftsfähig. Also meine Wahrnehmung der Situation, vielleicht kriege ich nicht genug mit, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Wahrnehmung ist nicht so, dass Altersdiskriminierung allseits präsent ist.
Herr Motzek.
Ja, Ich würde schließe mich da eher Frau Schweizer an. Sie hat ja auch konkrete Beispiele für die Altersdiskriminierung gebracht. Und klar, man braucht es jetzt nicht dramatisieren, aber es gibt die Altersdiskriminierung. Das kann man eher als Aufruf nehmen, zukünftig als Gesellschaft da zu wachsen und das zu ändern. Ich denke, dass wir mehr in eine Richtung einer sorgenden Gesellschaft kommen könnten, wo wir mehr aufeinander Acht geben, mehr für gegenseitig einstehen. Der demografische Wandel zwingt uns im Prinzip dazu.
Dass wir uns selbst immer wieder sensibilisieren. Ich darf Ihnen vielleicht mal von einem persönlichen Erlebnis erzählen. Ich saß in einer Kaffeerunde mit mehreren älteren Damen und dazu kamen dann wiederum nur andere zwei Personen, unter anderem also eine Mutter mit einer Tochter, und die Tochter war ein bisschen jünger als ich. Und sie begrüßte alle anwesenden Kaffeegäste, mich inklusive, aber auf eine kindliche Art, dass sie mich anfasste und ich eine Ansprechhaltung plötzlich, ja, mit einer Ansprechhaltung zu tun hatte, die mich an Kindergarten erinnert hat, Grundschule. Und da, obwohl sie mich sicherlich nicht explizit da mit angesprochen oder haben wollte, fühlte ich mich so, als würde sie mich nicht mehr ernst nehmen. Und das ist Tagesgeschäft für viele ältere Menschen, die dann mit einer einfachen Sprache angesprochen werden und sich dann nicht mehr ernst genommen fühlen. Ich glaube, das kann man nicht einfach so wegdiskutieren.
Und ich kann auch noch ergänzen, dass das so geht's allen Menschen. Alle Menschen wollen ein Teil der Gesellschaft sein, wollen was beitragen, und diese Möglichkeit, die muss man das ganze Leben haben und die muss man auch im Alter behalten. Und daran, genau, und das fehlt, glaube ich, auch vielen älteren Menschen, dass sie sich angenommen und wertvoll fühlen. Und da müssen wir sozusagen als Gesellschaft da auch mehr Zeichen setzen, dass bei uns jeder Mensch wertvoll ist, jeder Mensch ein Bestandteil der Gesellschaft ist und seinen Teil einbringt oder eingebracht hat. Jeder auf seine Art und Weise.
Und da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, das unterschreibe ich auch gerne mit. Ich möchte nur nicht missverstanden werden. Ich habe nicht gesagt, Altersdiskriminierung gibt es nicht. Ne, da so wollte ich es auch nicht formuliert haben, sondern ich habe mich nur insofern geäußert, als dass sie nicht überall präsent ist und das so die ganze Zeit gehandhabt oder agiert wird.
Und der Druck auf uns selbst zu sensibilisieren, besonders auf die jungen Menschen, wird ja größer, auch vor dem Hintergrund, dass es bald mehr Alte als junge Menschen gibt. Und hier ist Lukas Görlers aus unserer Redaktion. Er ist am Hörertelefon schon den ganzen Abend und nimmt Ihre Anmerkungen und Fragen entgegen.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Es gibt tatsächlich einige Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns gemeldet haben. Beispielsweise hat Herr Nevogt angerufen aus Hoyerswerda. Und er hatte gleich direkt eine Frage. Und zwar gibt es ja Paare, wo der Altersunterschied ziemlich groß ist. Peter Maffay beispielsweise ist, glaube ich, 38 Jahre auseinander mit seiner Lebenspartnerin. Oder auch umgekehrt Emmanuel Macron mit Brigitte. Die sind auch 25 Jahre auseinander. Und er fragt eben, was hat denn das für einen Einfluss? Oder wie kann man damit umgehen? Weil da treffen ja Generationen aufeinander eigentlich.
Ist Ihnen das schon mal begegnet in Ihrem beruflichen Leben? Herr Lehnert.
Ja, ist sehr oft uns schon begegnet, ob nun unbedingt immer in so einem hohen Altersunterschied, das ist nie ganz so häufig, aber ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie die Partner miteinander umgehen. Also der eine muss ein bisschen mehr geben und der andere muss ein bisschen nachlassen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Das sagen Sie so einfach.
Ja.
Herr Monzek, Frau Doktor.
Also ich glaube, dass das ein wunderbarer Beweis ist, dass die das Geburtsjahr in dem Personalausweis gar nicht so die immense Rolle spielt. Das heißt, egal wer von beiden jetzt der Ältere ist und der Jüngere, man lebt zusammen in einer Zeit und gleicht sich einander an und lernt voneinander und ergänzt sich mit dem, was man im Laufe der Jahre gelernt hat, den anderen noch. Also, das ist eigentlich eine wunderbare Kombination.
Danke erstmal. Lukas, wie geht's weiter?
Ja, uns hat eine Mail erreicht von Herrn Skurina aus Kamenz. Der ist in seiner Firma, schreibt da, für die Jugend zuständig. Er arbeitet seit 23 Jahren dort, hat dort auch selbst gelernt. Und er sagt, ihm sei das Wichtigste, dass die Jugend eben von den Älteren lernt.
Noch Anmerkungen?
Ja, wir hatten ja auf Facebook zum Beispiel gefragt, ab wann man eigentlich alt ist. Und da hat sich eine schöne Diskussion entsponnen eigentlich. Sven schreibt zum Beispiel, ab 30 sei man alt. Oder traue niemandem, der über 30 ist. Da hält aber Frau Grahl dagegen und sagt, hallo Sven, ich bin 45 und fühle mich wie 25. Und eine schöne Anekdote kam auch noch am Telefon von Frau Wilde. Und sie sagt, ihre Schwiegertochter sagt ihr immer, Wir haben die Ideen und ihr habt die Erfahrungen.
Ja, auch schön formuliert. Herr Lehnert, Sie bieten diese untypischen Pflege, sagen Sie es nochmal.
Niederschwellige genau. Betreuungs- und Entlastungsleistungen.
Das hat mir jetzt gefehlt. Niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen an. Im Alter, die oftmals entscheidend sind dass weniger Druck da ist im Leben, ne, dass man.
Dass man in der Häuslichkeit in Würde alt werden kann, genau.
Genau, dass man das Gefühl hat, es läuft alles, das ist ja auch für die Psyche wichtig. Die Frage, die jetzt noch kam, ist, wie komme ich an diese Leistungen heran? Wie kann ich von ihnen profitieren?
Also grundsätzlich kann es jeder, doch die größten Nutznießer in dem Bereich sind alle Menschen, die einen Pflegegrad haben und da geht es ab dem Pflegegrad 1. Und der Gesetzgeber hat dafür einen Betrag zur Verfügung gestellt, der 125 Euro sich im Monat bewegt, wo der Pflegebedürftige mit Anspruch oder mit Gewährung des Pflegegrades Anspruch auf dieses Geld hat.
Das ist nicht der Pflegegrad 1?
Doch, das ist der Pflegegrad 1. Hm. Und er hat Anspruch auf dieses Geld, nur nicht für sich persönlich, sondern durch einen Fachdienst, der also über die Pflegekasse oder landesrechtlich zugelassen ist. Und dann können unsere Seniorenhelfer ins Haus bestellt werden, die dann für diesen Betrag oder auch andere Töpfe für den Pflegebedürftigen arbeiten.
125 Euro pro Monat. Was können Sie dafür leisten?
Dafür leistet man im Durchschnitt circa 3 bis 4 Stunden im Monat,
ja.
Wo man also circa 1 Stunde pro Woche als Pflegebedürftiger an Leistungen erhält, die allerdings durch andere Leistungen aus den Pflegesachleistungen oder Verhinderungspflege, aber das geht, würde jetzt den Abend sprengen, ja. Noch aufstocken kann, wo also man aus so einer kleinen Betreuung auch durchaus eine mittlere oder große Betreuung gestalten kann. Das Wichtigste dabei ist allerdings, und das sollte vielleicht an dem Abend mit durch rüberkommen, dass die Pflegedienste oder die Leistungserbringer in diesem Sektor, dass die anfangen zusammenzuarbeiten und Kooperationen zu bilden, so dass also möglichst jeder Pflegebedürftige an diese Leistung herankommt.
Und wo muss ich mich nochmal melden, wenn ich Interesse habe an diesen Leistungen?
Also erstmal grundsätzlich bei uns Seniorenhelfer über die Internetseite www.seniorenhelfer-sachsen.de oder telefonisch. Wir sind also im Internet auch präsent. Aber bevor man diese Leistung über einen als Pflegebedürftiger erhaltet, sollte man sich logischerweise erstmal bei der Pflegekasse erkundigen, ob man einen Pflegegrad erhält. Dann gibt es die normalen Abläufe, wie man zu einem Pflegegrad kommt und
Herr Motzek, Sie wollten auch noch was sagen.
Genau, ich wollte auch ergänzen, dass man sich auch, wenn man allgemeine Fragen zum Altern hat oder zur Pflege, dass man sich auch immer an die Seniorenberatungsstellen wenden kann, die nochmal eine gute Orientierung geben können, eine Erstberatung, können auf die verschiedenen Angebote hinweisen, die vielfältigen Angebote, die es gibt sozusagen.
Und Frau Dr. Ohlmersbach, wenn ich noch in einer Position bin oder in einem Alter bin, wo ich noch auch gesundheitlich vorsorgen kann, wenn ich gewillt bin, wenn ich die Lust drauf habe, mein Leben ein bisschen zu ändern. Wie gehe ich das am besten an?
Über diese drei Schienen. Also, erstmal finde ich es ganz wichtig, die Vorsorgeuntersuchungen bei seinem Hausarzt wahrzunehmen und zu gucken, dass man organisch auch wirklich fit und gut ist oder ob es da Verbesserungs- und Optimierungsbedarf gibt. Aber noch viel wichtiger als das, was der Hausarzt machen kann, ist das, was der Mensch selber tun kann. Und das eben über eine sinnvolle und gute Ernährung und in jedem Lebensalter darauf achten, dass man wirklich gute Sachen zu sich nimmt. Also reichlich Gemüse zu sich nimmt, etwas Obst, viel Wasser trinkt und so weiter. Und dass man auch jetzt sofort unmittelbar mit der Bewegung anfängt oder sich gleich in einem Verein einträgt und dass man positiv in die Zukunft schaut. Dass man sich neuen Herausforderungen stellt und genauso wie ich es gerade gesagt hatte, gegebenenfalls auch gute Vorbilder sucht. Das heißt, sich Menschen heraussucht, die in höherem Lebensalter ein gutes Leben führen und gucken, wie machen die das? Was davon kann ich für mich übernehmen?
Wie hieß er nochmal? Johannes Hesters, ne?
Wer?
Was? Johannes Hesters, wie alt ist er geworden?
Achso, nee, der, was ich gerade gesagt hatte, mit 100 gesunden die Kiste.
Ja, ne? Der ist ja, glaube ich, noch älter geworden, der hieß das. Ne?
Okay, ja.
Bis 109, glaube ich, auf der Bühne gestanden. Ja. Ja. Frau Dr. Ohlmersbach, ich bedanke mich ganz herzlich
sehr, sehr gerne
für Ihre Tipps.
Wir konnten heute aufgrund unserer technischen Panne, dafür möchte ich mich nochmal in aller Form entschuldigen, viele Aspekte zu diesem Thema wirklich nur anreißen. Das mit der Technik und den Problemen, das war nicht so geplant, das hat sich einfach so ergeben. Bei der nächsten Gelegenheit diskutieren wir wieder ausführlich zu diesem Thema und die Gelegenheit wird kommen. Das war dienstags direkt beim Sachsenradio zum Thema Alt werden wollen alle, alt sein will niemand. Älter werden ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen.
Danke Ihnen
fürs Zuhören, für Ihre Anrufe und für Ihre E-Mails. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Dienstag bei Dienstags direkt hier beim Sachsenradio. Dann zum Thema Kunst in der DDR. Kann weg oder come back. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. MDR Sachsen.